SWR 2 aktuell.
Und das sind die Themen. Der Koalitionsvertrag ist perfekt. In Baden-Württemberg sind sich Grüne und CDU einig. Der 1. Mai, er steht ganz im Zeichen der Solidarität in der Pandemie. Und exklusiv im SWR, FDP-Chef Lindner fordert eine Neukonzeption der Klimapolitik. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Einen schönen guten Abend. Das Ganze hat gerade mal knapp 2 Stunden gedauert. Am Tag der Arbeit war der letzte Schliff schnell erledigt. Der Koalitionsvertrag von Grün und Schwarz in Baden-Württemberg ersteht 5 weitere Jahre mit Ministerpräsident Kretschmann und seinem Stellvertreter Innenminister Strobel. Phyllis Kückekoll ist unsere landespolitische Reporterin. Frau Kückekoll, die Geschwindigkeit heute deutet auf einen, ich sag mal, reibungslosen Verlauf. Grüne und Christdemokraten, also ein Herz und eine Seele. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, das sieht so aus. So geben sie sich. Die abschließenden Verhandlungen heute haben weniger als 2 Stunden gedauert. Das zeigt auch schon, dass man sich, wie Ministerpräsident Kretschmann im Anschluss gesagt hat, in den Kerngebieten geeinigt habe. Ein wenig ging es wohl noch hin und her bei der Lkw-Maut. Die möchten die Grünen unbedingt haben. Argument, die Promis, die weichen der Autobahnmaut aus und fahren über Land, auch über kleinere Bundesstraßen und machen dabei viel kaputt. Und die CDU möchte das gerne abwenden. Und als wir den Innenminister Strobel gefragt haben, dass die jetzt wohl kommen wird, so wie es hieß, da reagierte er ganz anders und sagte, manche Details seien noch offen, darunter die Lkw-Maut.
Nein, das stimmt so nicht ganz exakt. Wir haben zunächst einmal vereinbart, dass wir uns auf der Bundesebene für die Lkw-Maut auch außerhalb der Autobahnen einsetzen wollen.
Also das klingt jetzt nicht ganz so nach absoluter Übereinstimmung, aber da gilt jetzt das, was die Koalitionäre sagen, Einigung in Kerngebieten.
Interessant für die Öffentlichkeit ist ja die Postenvergabe und auch die Frage, wie die Ministerien zugeschnitten sind. Inwieweit spiegelt sich da das neue Kräfteverhältnis wider?
Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es müsste sich doch so spiegeln, dass die Grünen mindestens ein Ministerium mehr bekommen müssten. Es sieht im Moment so aus, als sei CDU-Landeschef Thomas Strobel der jetzige, auch der kommende Innenminister in Baden-Württemberg. Ich schätze, Winfried Herrmann von den Grünen bleibt auch zuständig für Verkehr weiterhin. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt hat diese Woche eingeladen zur Wahl eines neuen Fraktionschefs und es heißt, der Jurist strebe nach dem Amt des Justizministers. Das Ende ist allerdings offen und offen ist auch, ob es ein weiteres Ministerium geben wird, etwa ein 11. Für Digitalisierung zum Beispiel, denn eigentlich steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Die Corona-Pandemie hat Löcher in die Kassen gerissen. Sparen ist jetzt angesagt, aber da sagte Ministerpräsident Kretschmann heute,
das widerspricht sich überhaupt nicht. Die Koalition muss das, was sie beschließt, auch umsetzen. Dazu muss sie optimale Voraussetzungen der Regierung schaffen. Und das werden wir tun. Wir haben einen Haushalt von etwa 50 Milliarden. Da ist nicht entscheidend, ob man 11 oder 10 Ministerien hat.
Also da geht es um die Sache, sagt der Ministerpräsident. Die Opposition in Form der FDP hat sich auch schon zu Wort gemeldet und findet es kritikwürdig, dass hier ein weiterer Parteigänger versorgt werden soll.
Dann bleiben wir mal bei den Inhalten. Schon vor Beginn der Verhandlungen war ja klar, der Klimaschutz wird eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ist es tatsächlich auch so gekommen?
Das zeichnet sich ab. Bis zu 1000 Windräder in den kommenden Jahren werden aufgestellt auf Landesflächen im Staatswald entlang der Autobahn. Auch Solaranlagen auf Dächern kommen, eben auch auf Privathäusern, die saniert wurden oder neu gebaut. Das kostet ja auch alles nichts. Das sind auch Vorhaben, die die Grünen schon zuvor umsetzen wollten. Jetzt geht die CDU mit und deshalb wird der aktuelle Koalitionsvertrag auch eine deutliche grüne Handschrift tragen.
Zum Schluss, Frau Kückekoll, blicken wir in die Zukunft. Was sind die nächsten Schritte, bis die neue Landesregierung dann auch vereidigt ist?
Dienstagabend, da werden die Grüne und werden CDU jeweils ihre Parteigremien informieren. Am Mittwoch wird der Vertrag offiziell vorgestellt. Da erfahren wir dann auch Einzelheiten. Am Samstag, heute in einer Woche, da werden beide Parteien digitale Parteitage abhalten und da auch nochmal über die Annahme dieses Koalitionsvertrages abstimmen. Die Woche drauf ist dann schon die konstituierende Sitzung, die Vereidigung also von Ministerpräsident und den Ministern.
Phyllis Kückekoll aus unserer landespolitischen Redaktion. Vielen Dank. Die Corona-Pandemie bestimmte auch in diesem Jahr den Tag der Arbeit. Auf traditionelle Großveranstaltungen musste verzichtet werden. In Ansprachen wurde der Einsatz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Zusammenhalt der Gesellschaft gewürdigt. Die Gewerkschaften indes forderten gerade in der Pandemie solidarisches Verhalten und faire Lastenverteilung. Lothar Lenz fasst zusammen.
Die Bundeskanzlerin sagte Danke, vor allem den Männern und Frauen, die oft im Stillen arbeiteten, aber doch das Land am Laufen hielten.
Ohne die Beschäftigten in den Supermärkten, ohne die Menschen am Steuer der LKWs, könnten wir uns beispielsweise auf die gewohnte Versorgung mit Lebensmitteln nicht verlassen.
Die Bundesregierung habe viel getan, um Arbeit in der Pandemie zu sichern, sagte Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Videopodcast. Die Kurzarbeit zum Beispiel habe vielen Unternehmen geholfen, ihre Belegschaften zu halten. Das Homeoffice habe die Koalition ebenso unterstützt und Corona-Tests direkt in den Unternehmen.
Ich bitte Sie dringend, dieses Angebot nun auch zu nutzen. Zur eigenen Sicherheit und weil es in unser aller Interesse ist, dass Infektionen früh erkannt werden.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu, dass sich die Politik weiter für eine faire Bezahlung einsetzen werde.
Es geht darum, dass wir dafür sorgen, dass diejenigen, die jetzt den Laden am Laufen halten, bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen bekommen, dass wir für einen höheren Mindestlohn und für mehr Tarifbindung kämpfen.
Wozu auch Frank Wernicke, Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi, die Bundesregierung aufgefordert hatte. Gerade die Dienstleistungsberufe hätten die Hauptlast der Pandemie zu tragen, sagte Wernicke im ZDF.
Das führt zu massiven Arbeitsplatzverlusten im Bereich Flughäfen, Flugverkehr, Tourismus, aber auch Teilen des Handels, etwa im Warenhausbereich.
Wobei die Schieflage zwischen den Unternehmen und ihren Belegschaften zunehme, sagte der Verdi-Chef.
Die Handelskonzerne haben sich dumm und dämlich verdient in den letzten Wochen und Monaten. Die Drogeriekonzerne, die Baumärkte. Und es hat noch nicht mal einen feuchten Händedruck für die Beschäftigten gegeben. Keinerlei Anerkennung, finanzielle Verbesserung.
Was es in der kommenden Tarifrunde nachzuholen gelte, so der Verdi-Chef. Wernicke erneuerte die Forderung, dass die Bundesregierung den Abschluss von Zeitverträgen gesetzlich beschränken soll. Dies sei im Koalitionsvertrag vereinbart und müsse noch in dieser Wahlperiode umgesetzt werden. Große Versandhändler wie Amazon schlössen praktisch nur noch befristete Arbeitsverträge ab, ohne dass es dafür einen Grund gebe, so der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Auf der zentralen Mai-Kundgebung in Hamburg warnte der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann vor den Folgen der Corona-Pandemie für den Arbeitsmarkt. Viele Arbeitgeber nutzten die Krise als Vorwand für Jobabbau und Betriebsverlagerungen, sagte Hoffmann und forderte die Bundesregierung zu höheren Investitionen auf. Nur eine leistungsfähige Infrastruktur könne verhindern, dass ganze Branchen und Regionen den Bach runtergingen, sagte der DGB-Vorsitzende. Damit wandte er sich indirekt gegen eine Rückkehr zur Schuldenbremse, die Bundesfinanzminister Scholz für das Jahr 2023 geplant hat. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte den Tag der Arbeit in diesem Jahr unter das Motto gestellt: Solidarität ist Zukunft.
Der Anstieg bei neuen Corona-Infektionen scheint gebremst. Kanzlerin Merkel spricht sogar von Zuversicht, zumal das Impftempo zunimmt. Die Zahl der gemeldeten neuen Fälle pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen ging den 5. Tag in Folge zurück. Wie das Robert-Koch-Institut heute mitteilte, liegt diese 7-Tage-Inzidenz nun bei 148,6 nach 153,4 am Vortag und 164,4 vor einer Woche. Das RKI hatte jedoch zuvor schon gewarnt, dass es wegen weiterhin hoher Zahlen für eine Endwarnung zu früh sei. Deshalb gibt es vielerorts noch die Notbremse. Freilich sind beim Bundesverfassungsgericht Beschwerden gegen das entsprechende Bundesgesetz eingegangen. Im SWR bekräftigt der FDP-Chef Lindner das Ansinnen seiner Partei.
Wir brauchen wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Dazu gehören Kontaktbeschränkungen, intensives Testen, Luftreinigersysteme und Hygienekonzepte, fraglos auch mehr Tempo beim Impfen. Eine pauschale und automatisch schon bei einer 100er-Inzidenz ausgelöste Ausgangssperre, die ist allerdings nicht wirksam, die ist eine zu starke Einschränkung von Grundrechten und aus diesem Grund auch verfassungswidrig nach unserer Auffassung.
Das Bundesverfassungsgericht ist also jetzt am Zug und eine andere Aufgabe hat es in dieser Woche der Politik aufgetragen. Sie muss das Klimaschutzgesetz schärfer fassen. Lindner fordert eine Neukonzeption, die so aussehen sollte.
Ich glaube, dass die Klimapolitik einen Neustart braucht. Wir haben große Unverbindlichkeit bei den Zielen. Zugleich aber ist die Klimapolitik planwirtschaftlich verkorkst und technologisch festgefahren. Wir sollten es genau andersrum machen. mehr Verbindlichkeit bei den CO2-Einsparzielen, ein CO2-Limit. Auf der anderen Seite aber technologische Offensive, Ideenwettbewerb, marktwirtschaftliche Prinzipien. Meine Vision ist, dass so wie BioNTech eine Veränderung gebracht hat bei der Pandemiebekämpfung durch Spitzentechnologie, dass wir neue Green-Tech-Unternehmen bekommen, die beim Klimaschutz die Innovationen entwickeln, die wir brauchen, damit wir den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen vereinbaren können mit unserer freiheitlichen Lebensweise, mit wirtschaftlichem Vorankommen.
Steuererhöhungen lehnt die FDP kategorisch ab. Sie will aber ran an die großen Internetkonzerne Google, Apple, Facebook und Co. Sie sollten einen Beitrag leisten, so Lindner.
Es gibt dafür in der Wissenschaft und auch auf der internationalen politischen Bühne noch kein fertiges Konzept. Das wird eine Aufgabe sein, der sich die G20-Nationen stellen müssen. Aber es gibt dafür jetzt ein neues Fenster der Gelegenheit. Sie haben verfolgt, dass der amerikanische Präsident jetzt auch für eine Form der Mindestbesteuerung ist. Das heißt, der hat sich geöffnet für andere steuerpolitische Vorstellungen. Übrigens ist das keine Einladung für uns, zu Steuererhöhungen zu kommen. Die dortige Mindeststeuer in den USA liegt noch weit, weit, weit unter dem, was hier an Sätzen zu zahlen ist. Aber es ist zumindest jetzt eine Gelegenheit, bei den Multimilliarden-Dollar-Silicon-Valley-Konzernen einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens einzufordern. Da sehe ich Handlungsbedarf. Ansonsten haben die Bürgerinnen und Bürger, haben die Betriebe in unserem Land eher eine Entlastung verdient, die wir uns erarbeiten müssen.
FDP-Chef Lindner im exklusiven SWR-Gespräch. Am 2. Mai 2011, also vor 10 Jahren, da tötete eine US-Spezialeinheit Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden. Doch auch 10 Jahre später ist das Terrornetzwerk noch aktiv. Der US-Abzug aus Afghanistan könnte ihm bald neue Chancen bieten. Es werde nämlich sehr schwer, danach Dschihadisten wirksam zu bekämpfen, warnen Experten. Washington-Korrespondentin Katrin Brandt mit einem Rück- und einem Ausblick.
Es war nicht laut, es war nicht durcheinander, es war nicht wie im Kino, erzählte einer, der dabei war.
You know, it's not like the movies. You know, movies make it out to be, you know, loud and crazy and everybody's yelling. Quiet, calm.
Sie hätten nicht gebrüllt, es sei still und ruhig gewesen, so schilderte es Mark Owen später bei ABC. Owen heißt in Wirklichkeit anders und war einer der Navy SEALs, die am 2. Mai 2011 nachts durch ein Anwesen in Abbottabad schlichen und Osama Bin Laden töteten. Der Mann, den die USA für die Attentate vom 11. September verantwortlich machen, war Monate vorher in Pakistan aufgespürt worden. 24 Elitesoldaten und ein Hund machten sich in 2 Hubschraubern heimlich auf den Weg.
This is not an assassination. You will capture him alive if feasible.
Das sei kein Mordanschlag gewesen. Sie hätten ihn lebend gefangen nehmen sollen, wenn möglich, so schilderte es Teilnehmer Owen. Doch dazu kam es nicht. Bin Laden wurde erschossen und Präsident Obama verkündete:
Our country has kept its commitment to see that justice is done.
Sein Land habe seine Verpflichtung eingehalten, dafür zu sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan werde. Durch den Tod von Osama bin Laden sei die Welt sicherer und ein besserer Ort geworden.
The world is safer. It is a better place because of the death of Osama bin Laden.
Bin Laden zur Rechenschaft zu ziehen und die Terrororganisation Al-Qaida auszuschalten, das waren die Gründe, warum die USA in Afghanistan Krieg führten. Doch erst 10 Jahre nach Bin Ladens Tod und nach 20 Jahren insgesamt geht Amerikas längster Krieg nun zu Ende. Über 2400 US-Soldaten wurden in dieser Zeit getötet, über 20.000 verwundet. Die finanziellen Kosten für die USA liegen bei mehreren Billionen Dollar.
War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking.
Der Krieg in Afghanistan sei nie als ein Mehrgenerationenprojekt angelegt gewesen, sagt Präsident Biden, der an diesem Wochenende offiziell mit dem kompletten Rückzug beginnen will. Und auch wenn die Arbeit des Militärs getan sei, wollen die USA doch das afghanische Volk weiter unterstützen, diplomatisch, finanziell und humanitär. Aber die Kritik an diesem schnellen Rückzug ist parteiübergreifend breit in den USA. Die Kommunikation der Regierung war bisher überschaubar. Unsere Truppen ziehen irgendwann vor dem 11. September ab, das kapiere ich. Aber wie sieht der Plan aus? Fragte etwa Senator Bob Menendez von den Demokraten. Und Senator James E. Risch von den Republikanern fragte besorgt:
I hope I'm wrong, but I'm concerned that the administration's decision may result in a Taliban offensive that topples the government.
Er hoffe, dass er sich irre, aber die Entscheidung der Regierung könnte dazu führen, dass die Taliban angreifen und die Regierung stürzen. Eine kleinere Zahl von Soldaten dort in Afghanistan zu lassen, könnte zur Stabilisierung helfen, glauben hier viele. Aber Biden ist entschlossen. Er will sich auf künftige Bedrohungen konzentrieren, zum Beispiel auf Cyberangriffe durch Russland und China.